aus der Kategorie gute Zwecke. Du darfst heute eine Organisation, einen Verein, ein Thema, das dir am Herzen liegt, vorstellen und dafür Werbung machen. Sage deinen Hörern, weshalb diese so wichtig ist und setze dich für dein Herzensprojekt ein. Viel Vergnügen! Willkommen bei Die Podfluencer.
Welcome.
Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
Wunderschönen guten Tag zum zweiten Mal Podfluencer mit mir, Sebi von Queerfunk Laut. Und nachdem es letztes Mal ja so ein bisschen lustiger, spontaner zur Sache ging, ja, Freunde, dann wird's heute mal ein bisschen ernster, denn das Leben ist ja nicht nur Spaß und Konfetti. Ich habe heute folgendes Thema bekommen. Du darfst heute eine Organisation, Verein oder ein Thema, das dir am Herzen liegt, vorstellen und erkläre, weshalb dieses so wichtig für dich ist. Ja, und tatsächlich war das für mich gar nicht mal so schwer. Denn wie bestimmt einige von euch mitbekommen haben, ist der Juni immer Pride Month, wo sehr viele Firmenlogos plötzlich in Regenbogenfarben erstrahlen und alle sagen, wie toll und wie wichtig queere Themen sind und dass man an denen arbeiten muss und es gibt plötzlich Sandwiches in Preiseditionen und was auch immer. Und als schwuler Mann kann ich da sagen, das ist schön. Das freut mich auch manchmal bei manchen Dingen, dass es das gibt, aber natürlich stelle ich mir dann auch ganz oft die Frage, brauchen wir das? Ich möchte hier wirklich niemandem etwas unterstellen, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich und auch viele andere sich denken, warum jetzt ausgerechnet du? Was machst du denn sonst das ganze Jahr über? Wie ernst ist deinem Konzern queere Gleichberechtigung, wenn sie 11 Monate lang sonst nicht gelebt wird? Möchtest du wirklich etwas bewegen oder geht es hier nur um eins? Geld. Pinkwashing, also Geld mit der LGBTQ-Community zu generieren, was dieser aber nicht zugutekommt, sondern in die eigene Tasche wandert, das ist ein Problem. Denn das Geld geht leider nicht an die Personen, die es wirklich brauchen. Queere AktivistInnen, die ihre Aufklärungsarbeiten aus eigener Tasche zahlen. Queere KünstlerInnen, die gerade während Corona fast nichts verdient haben. Und natürlich auch queere Einrichtungen, die durch Spenden ihre Angebote ausbauen können. Kurz, Menschen und Institutionen, die sich täglich für queere Sichtbarkeit einsetzen und auf Spenden angewiesen sind. Und da gibt es so viele fantastische Einrichtungen in Deutschland und auch in der ganzen Welt und ich kann die natürlich nicht alle einzeln aufzählen, aber zum Beispiel in meiner Heimat Hannover, da gibt es den Andersraum und der macht so viel für queere Menschen in Niedersachsen. Sie haben mit den Queer Unity eine Jugendgruppe gegründet, die mir zum Beispiel als Jugendlicher so dermaßen geholfen hätte, zu mir und meiner Sexualität früher zu stehen und es ist wunderbar, dass jungen Menschen diese Möglichkeit jetzt gegeben wird. Es gibt dort Gruppen für queere Eltern, für ältere Schwule und Lesben, die alleine sind. Es gibt so ein vielfältiges Angebot, was aber nur wachsen kann, wenn es von uns unterstützt wird. Und vor allem richtet der Andersraum auch den CSD Hannover aus. Und eine meiner liebsten Freundinnen auf der Welt ist dort im Orga-Team und ich weiß auch, was sie privat alles tut und auch in ihrem Job alles tut. Wir sind noch ArbeitskollegInnen und all die anderen machen das freiwillig zusätzlich zu ihren normalen Jobs und Familienangelegenheiten und etc. Und das sind echt mal nicht viele Leute und das ist so enorm, was die dort leisten. Oder auch zum Beispiel meine FreundInnen von Pink.Live, die auf ihrer Homepage alle Arten von queerer Berliner Kunst vorstellen, die da wirklich ihr komplettes Herzblut reinlegen und den Wunsch haben, die queere Community weiterzubringen und alle Spendenannahmen direkt an die KünstlerInnen geben und das ist fantastisch. Und das sind nur zwei von unzählig vielen Menschen, Institutionen und Gruppen, die in ihrer Freizeit, manchmal auch mit ihrem eigenen Geld, die queere Thematik so weit nach vorne bringen, wie das kein regenbogenbuntes Logo tun kann. Deshalb, support your local queers. Wenn ihr die queere Community unterstützen wollt, schaut vielleicht mal in eure Stadt oder in eurem Bundesland, ob es hier eine schöne Einrichtung gibt, anstatt euch vielleicht nun das 6. Shirt mit Pride-Aufdruck zu kaufen. Denn manche können ohne unsere Hilfe nicht mehr weitermachen. Und ja, wir müssen leider auch über diese Personen reden, die jetzt auch wieder am Rumpuben sind. Oh, ey, Pride Month, was ist denn das jetzt schon wieder? Wo ist denn hier mein Heteromonat? Diese Schwulen, die haben doch alles, was sie wollen. Ja, schön wär's. Klar ist die Welt viel, viel, viel weiter geworden, als sie noch vor 20 Jahren war. Aber dennoch sind wir längst noch nicht da, wo wir sein könnten. Und wenn ihr dafür ein Beispiel braucht, Anschläge in Oslo letzte Woche. Noch immer gibt es Gewalt, Diskriminierung und Ungerechtigkeit gegen queere Menschen und die kann kein Pride Month in einem Monat lösen. Dafür brauchen wir Gerechtigkeit das ganze verdammte Jahr über. Aber dennoch ist es auch wichtig, einmal im Jahr verstärkt Gehör zu kriegen, denn ja, die Dinge, über die viele nichts hören wollen, sie sind echt, sie sind real und sie passieren. jeden Tag. Ich möchte den Rest meiner Sendezeit und auch das neue Publikum, die meinen Podcast vielleicht noch gar nicht kennen, dafür einmal nutzen, um zwei ältere Beiträge nochmal auszuspielen. Im ersten geht es um Gewalt an queere Menschen und besonders auch um zwei Gewalttaten, die mir aufgrund meiner Sexualität passiert sind. Und im zweiten geht es um den Amoklauf im Pulse Nightclub in Orlando, Florida 2016. Nur zwei kleine Beispiele dafür, dass einfach längst noch nicht alles so weit ist, wie es sein sollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nie vergessen, seid laut, seid proud.
Seid laut, seid proud. Queerfunk laut. Der Podcast für die queere Community.
Hat sich bereits so viel für queere Menschen in der Welt getan. Das ist wirklich großartig und auch wenn noch einiges erreicht werden muss, bin ich über diese Entwicklung so glücklich und auch so dankbar, dass es sich langsam durchsetzt, dass queere Rechte auch Menschenrechte sind. Aber leider muss man es immer wieder deutlich sagen. Aufgrund dessen, dass wir Mitglied in der queeren Community sind, sind wir in einer Position, dass uns Gewalt aufgrund unserer Sexualität, unserer Geschlechterrolle oder unseren Gefühlen deutlich öfter angetan wird als heterosexuellen Menschen. Gewalt aufgrund Homophobie, Biphobie, Lesbophobie, Phobie, Transphobie, Interphobie und jeglichen weiteren Spektren des queeren Universums existiert. Und das dürfen wir nicht vergessen. In einer der letzten Episoden waren Susan und Steven bei mir zu Gast und wir haben über Privilegien gesprochen. Aufgrund unserer Sexualität oder unserer Geschlechtsidentität sind wir in einer unterprivilegierten Position in einer heteronormativen Welt. Das macht uns angreifbar, das macht uns verwundbar und es gibt leider immer noch viel zu viele Menschen da draußen, die das ausnutzen und queeren Menschen Gewalt antun. Dabei ist es egal, ob das physische, psychische oder auch sexuelle Gewalt ist. Hier im Queerfunk laut erzählt Daniel in den News immer wieder über Gewalttaten, die queeren Menschen passiert sind. Auch im Jahr 2020 musste er darüber immer wieder leider berichten. Über 3 Minuten lang hat Daniel das im letzten Jahr getan. Und ich möchte euch diese 3 Minuten einfach nochmal gerne vorspielen.
Und auch dieses Mal wieder die Übergriffe auf queere Personen der letzten 2 Wochen. Vor einem Frankfurter Einkaufszentrum wurde eine 20-jährige Person von einer Gruppe von bis zu 10 Jugendlichen erst beleidigt, dann mit Schlägen und Tritten angegriffen. Nach Angaben des Opfers haben nur wenige der Augenzeugen eingegriffen. Zudem sei der Angriff auf Homophobie zurückzuführen. Dies wird im offiziellen Polizeibericht jedoch nicht erwähnt. Es gab mehrere Verhaftungen. In München wurde ein Paar von einem 26-jährigen Homophob beschimpft und mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht verletzt. Passanten konnten den Angreifer festsetzen, bis die Polizei eintraf. Das 19-jährige Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.
Es gibt ein Update zur Meldung aus der letzten Sendung. Ein mutmaßlicher Täter der Attacke auf eine queere Person in der Frankfurter Innenstadt ist seit dem 20.11.2020 in Untersuchungshaft. Dem 16 Jahre alten Jugendlichen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach der Erfolgsmeldung der Festnahme gab es aber auch wieder einen Übergriff auf 2 Männer in Berlin-Mitte. Während einer U-Bahn-Fahrt sind die Opfer von einer Gruppe männlicher Jugendlichen homophob beleidigt worden. Nachdem die beiden Männer die U-Bahn verlassen haben, wurden sie von der Gruppe verfolgt und weiter beleidigt, bis Steine auf sie geworfen wurden. Körperliche Verletzungen gab es nicht.
Und auch dieses Mal gibt es wieder News zu Angriffen auf queere Personen. In Berlin-Wedding wurde ein 29-Jähriger von einem 50-Jährigen massiv schwulenfeindlich beschimpft und eingeschüchtert. Die Polizei wurde eingeschaltet. In Münster wurde ein 24-Jähriger zusammen mit seinem Freund von mehreren Personen erst schwulenfeindlich beleidigt, dann körperlich attackiert. Nach einem Faustschlag ging er bewusstlos zu Boden. Es wurde weiter auf ihn eingetreten. Im Krankenhaus wurde anschließend ein Schädel-Hirntrauma sowie ein Kieferbruch diagnostiziert. Auch hier ermittelt die Polizei. In Berlin wurde eine 41-jährige Transperson mit einem Pflasterstein beworfen und dabei verletzt. Ebenfalls in Berlin wurde ein 31-Jähriger geschlagen und schwulenfeindlich beschimpft. In München wurde ein schwules Paar bei einer U-Bahn-Fahrt beschimpft und anschließend geschlagen. In Pinneberg wurde ein lesbisches Paar in der Innenstadt von 3 Männern attackiert. Am Strausberger Platz in Berlin wurde ein lesbisches Paar von einem Unbekannten nach einem Kuss mit Pfefferspray besprüht. Das Paar saß auf einer Bank und küsste sich. Das Pfefferspray hat das Paar jedoch verfehlt, daher wurde seitens des Unbekannten mehrere Glasflaschen auf das Paar geworfen. In Berlin wurde ein 22-Jähriger erst beleidigt und anschließend mit einer bespuckten Hand geschlagen. Ein 39-Jähriger wurde von einer Glasflasche am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Ebenfalls in Berlin wurde eine Transperson auf offener Straße beleidigt. 2 Männer wollten eingreifen, wurden dann aber von einer Gruppe Minderjähriger mit Schlägen und Tritten angegriffen. In Siegen wurde der Sprecher von Schlau NRW, Roland Wiegel, von einer Gruppe Jugendlicher erst schwulenfeindlich beleidigt, anschließend brutal zusammengeschlagen. In Bergisch Gladbach wurde der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn bei seinem Wahlkampfauftritt von offenbar Corona-Leugnern bespuckt
und schwulenfeindlich beschimpft. In Bielefeld hat eine Gruppe junger Männer einen 28-Jährigen beleidigt und mit Tritten und Faustschlägen im Gesicht verletzt.
Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ein ziemlich kleiner Querschnitt darüber, wie oft in unserer eigentlich doch recht aufgeklärten Zeit queere Menschen immer noch Opfer von Gewalt werden. Laut dem Bundesinnenministerium wurden für 2020 bis zum Stichtag 31.01.2021 insgesamt 204 Straftaten, worunter 40 Gewaltdelikte fallen, im Unterthemenfeld Geschlecht oder sexuelle Identität registriert. Damit sind transphob- und interphob motivierte Taten gemeint. Im Unterthemenfeld sexuelle Orientierung wurden insgesamt 578 Straftaten, darunter 114 Gewalttaten registriert. Diese Taten gelten als homophob motiviert. Insgesamt wurden also in Deutschland im letzten Jahr 728 Straftaten registriert, darunter 154 mit körperlicher Gewalteinwirkung. Auch wenn sich diese Zahlen natürlich im Vergleich mit allen queeren Menschen Deutschlands gering anhören mögen, so ist natürlich jede Gewalttat eine zu viel und diese Zahlen beschreiben auch nur die Taten, die wirklich bei den Behörden registriert wurden. Die Dunkelziffer ist natürlich nochmal deutlich höher. So gab man in einer Umfrage unter 16.000 queeren Menschen an, dass nur 13% dieser Befragten Straftaten gegen sie angezeigt haben, 23% haben Straftaten nicht angezeigt. Das kann auch die unterschiedlichsten Gründe haben. Zum einen natürlich, weil die Opfer noch nicht geoutet sind. Hier steht die Angst im Vordergrund, dass die Anzeige einem Zwangsouting gleichkommt und die Furcht vor der Reaktion des Umfelds die Opfer davon abhält, zur Polizei zu gehen. Aber auch die Angst vor homo- oder transphobischer Reaktion der Polizei ließen viele Opfer den Gang zur Behörde vermeiden. Besonders ältere queere Menschen, die Polizei noch als Teil der staatlichen Verfolgung kennengelernt haben, stehen diesen manchmal noch skeptisch gegenüber. Aber auch die Vermutung, dass eine Anzeige eh nichts bringen wird, wird oft als Grund, warum eine Gewalttat nicht angezeigt wurde, genannt. Es ist oftmals so, dass die TäterInnen unbekannt nicht richtig gesehen wurden oder maskiert waren. Hier wird es natürlich schwer, die TäterInnen zu überführen. Zudem gaben viele Opfer auch an, dass sie selbst die Schwere der Tat als gering ansahen und sie daher nicht meldeten. Außerdem muss eine Tat auch als homo- oder transphob aufgenommen werden, um in der Statistik berücksichtigt werden zu können. Das passiert leider auch aus den vielfältigsten Gründen nicht immer. Zum einen kann ein Opfer mehrfach marginalisiert sein, zum Beispiel eine schwarze lesbische Frau. Hier kann die Tat vielleicht eher als rassistisch als homophob angesehen werden. Auch liegt es am Ermessen der Polizei, ob eine Gewalttat nur als Gewalttat oder auch als homo- oder transphob motiviertes Hassverbrechen aufgenommen wird. Ihr seht also, Zahlen sagen in diesem Fall nicht wirklich etwas aus. Und das gilt auch für die TäterInnen. TäterInnen kann nämlich erstmal jeder sein. Und das schließt nicht nur das heteronormative Umfeld ein, sondern natürlich auch das Queere. Bei der Gewalt kommt es nämlich auf den Menschen drauf an und nicht auf die Nationalität, die Sexualität, die religiöse Zuordnung oder die politische Gesinnung. Und auch Opfer müssen nicht unbedingt selbst dem queeren Spektrum angehören, um homophobe Gewalt zu erleben. So gesehen zum Beispiel im Jahr 2008, als ein heterosexueller Mann im Volkspark Friedrichshain Fahrrad fuhr und dort von einer Gruppe Jugendlichen vom Rad gezerrt und verprügelt wurde. Der Mann erlitt einen doppelten Kieferbruch. Der Volkspark Friedrichshain ist ein bekannter Cruising-Spot schwuler Männer. Die Täter suchten diesen Ort gezielt auf, um vermeintlich schwule Männer zu verprügeln. Hier wurde demnach ein heterosexueller Mann Opfer einer homophoben Gewalttat. Entscheidend ist die Motivation der Tat. So ist offiziell noch nicht geklärt, ob der Amoklauf im Pulse Nightclub in Orlando 2016, bei dem 49 Menschen ihr Leben verloren, eine homophob motivierte Gewalttat war, da das Motiv des Attentäters nicht endgültig aufgeklärt werden konnte. Gesetze sind manchmal unschlüssig, sie sind manchmal undurchsichtig und sie sind streckenweise auch unglaublich, wie Orlando zeigt. Warum sollte man einen queeren Nachtclub als Tatort aufsuchen, wenn einem die Gesinnung der Opfer egal ist? Gewalt an queere Menschen hinterlasst Spuren. In einer Umfrage von 16.000 queeren Menschen gaben 8% an, stationär nach einem Angriff behandelt worden zu sein. 4% davon wurden durch die Hasstat arbeitsunfähig. Doch auch die psychischen Auswirkungen von Gewalttaten sind erheblich. 22% der Befragten hatten nach dem Erlebnis Angst, den Ort des Geschehens aufzusuchen oder ihr Haus zu verlassen. 38% der Befragten leiden seitdem unter Depressionen, Angstzuständen oder weiteren psychischen Problemen. Und auch ich musste, nachdem ich Gewalt aufgrund meiner Homosexualität erfahren musste, erstmal lernen, damit umzugehen. Bevor ich mit euch meine Erlebnisse mit Gewalt aufgrund meiner Homosexualität teile, möchte ich hier meine Triggerwarnung vom Beginn noch einmal wiederholen. Ich spreche gleich explizit von sowohl psychischer als auch physischer Gewalt, die ich erlebt habe. Das tue ich gleich auch sehr ehrlich, weil ich denke, dass es nichts bringt, dies zu beschönigen. Wer also auf Tatsachenberichte von Gewalt gegen queeren Menschen sensibel reagiert, den bitte ich, sich jetzt genau zu überlegen, ob er sich die nächsten Minuten alleine anhören möchte. Wenn ihr Angst habt, dass das Folgende in euch Unbehagen auslöst oder euch Erinnerungen wachruft, an die ihr euch lieber nicht erinnern wollt, hört bitte ab jetzt gemeinsam mit einer Person eures Vertrauens und redet danach mit ihnen. Bitte fresst eure Ängste nicht in euch hinein und belastet euch nicht mit ihnen, wenn ihr es nicht müsst oder euch diese Situation gerade überfordert. Dankeschön. So, in meinem Leben musste ich zum Glück bisher noch nicht viele Gewalteinwirkungen erleben. Das liegt besonders an meinem sehr warmherzigen, familiären und freundschaftlichen Umfeld, das mich immer wieder bestärkt, beschützt und unterstützt hat. Dennoch gab es zwei Situationen in meinem Leben, an denen mir Gewalt angetan wurde. Einmal seelische und auch einmal auch körperliche. Beide haben meinen Blick auf mich und meine Sexualität lange geprägt und ich brauchte meine Zeit, um mit ihnen umzugehen.
In meiner ersten Situation war ich noch ziemlich jung. Ich war damals in der 9. Klasse, also so 14 bis 15 Jahre alt. Es war am Ende der 90er auf jeden Fall. Ich war damals noch nicht geoutet und das hatte ich auch nur so ein paar ganz wenigen aus meinem engen Freundeskreis erzählt, dass ich schwul bin. Ich war dann auch ziemlich in einen Jungen aus der Parallelklasse verknallt, wurde natürlich nicht draus, weil hetero, aber das war die Zeit, wo ich persönlich für mich erkannte, ja, das ist jetzt keine Phase mehr, das ist dein Leben, du kannst dir nur Beziehungen zu anderen Jungs vorstellen. Das war die Zeit, wo mir auch klar wurde, ich bin schwul. Ich hatte persönlich damit jetzt wenig Probleme, aber trotzdem wollte ich damit nicht unbedingt gleich schon hausieren gehen, weil ich war immer so ein Mensch, der Sachen lieber mit sich ausmachte, als sich Hilfe zu holen. Und ich sah zu diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit, mein Umfeld über meine Sexualität aufzuklären. Zumal ich das jetzt auch gar nicht mal als so wichtig empfand, da es ja nichts an mir als Person geändert hat. Wie gesagt, ich habe es halt nur so ein paar meiner engsten Freunde erzählt, die aber auch alle super damit umgegangen sind. Es waren ja auch meine Freunde, damit hatte ich dann ja auch gerechnet. In der Schule kam ich auch eigentlich immer so mit jedem relativ aus. Ich bin da recht umgänglich, von daher war eigentlich meine Schulzeit bis dato auch ganz gut. Ja, bis ich dann einmal krank wurde und eine Woche zu Hause blieb. Als ich dann wieder gesund war, habe ich mich dann auch gefreut, wieder zur Schule zu gehen, weil ich jetzt zu Hause bleiben auch nicht sonderlich interessant finde. Schon auf dem Schulweg da war die Situation dann allerdings ein bisschen merkwürdig. Meine Freunde haben so ein bisschen rumgedruckst, aber jetzt auch nicht wirklich was gesagt und als ich dann in der Klasse angekommen bin, da saß ich plötzlich gar nicht mehr auf meinem alten Platz, sondern war auf einem komplett neuen. Gut, habe ich mir jetzt nicht viel bei gedacht, irgendwie werden wir ja laufend immer wieder umgesetzt, aber das war so eine Grundsituation und die war anders und ich konnte es nicht greifen. Auch meine KlassenkameradInnen waren ein bisschen anders zu mir. Sie waren kurz angebunden und sie vermieden den Blickkontakt mit mir. Ich wusste nicht, was sich geändert hat. Ich spürte nur, dass sich etwas geändert hat. Und in der Pause zogen mich dann zwei Mädchen aus der Klasse zu sich und sagten, Sebi, alle wissen es. Und ich wusste gar nicht, was sie meinten. Sie sagten das in so einer so selbstverständlichen Art, als ob ich sofort wissen müsste, was es denn nun genau ist. Auf meine Nachfrage wurde wieder rumgedruckst, bis dann eine sagte, alle wissen jetzt, dass du schwul bist. Und dann hat sie mich getroffen. Und zwar richtig mit einer Wucht, wie so ein anfahrendes Auto. Das war also der Grund, warum die Situation gerade so anders war. Das war der Grund, warum sich Menschen plötzlich seltsam benommen haben. Von einer Sekunde auf die anderen war ich nicht mehr Sebi, ich war nur noch der Schwule. Der Unmännliche, der anders als die anderen ist. Und ich tat erstmal nichts dagegen. In meinem Kopf spielten sich mehrere Szenarien ab, wie ich mich nun verhalten könnte. Ich könnte entweder A, einfach sagen, dass alle falsch lagen, in der Hoffnung, dass es dann wieder so wird, wie es einmal war, aber das hätte ja nun auch nichts gebracht. Weil es ja nun mal auch gestimmt hat und ich nie einen Grund sah, es mich zu verleugnen. Ich hätte B, einfach dazu stehen können und ihnen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber dazu war ich mit 14 noch nicht in der Lage. Ich war noch nicht bereit, mich bewusst auf den Präsentierteller zu stellen und ich war noch nicht bereit, mich angreifbar zu machen, als ich es eh schon war. Ich konnte in meinen Freunden am Anfang auch noch nicht ablesen, ob sie weiterhin an meiner Seite stehen würden oder ob sie sich gegen mich stellen, aus Angst, dass sie selbst zur Zielscheibe werden. Und das ist mit 14, 15 auch eine recht normale Idee, die man haben kann. Spoiler, die immer hinter mir standen, habe ich immer noch, die anderen habe ich dann aber auch recht schnell aufgegeben. Also entschied ich mich für Variante C. Ducken, sich klein machen, den Kopf aus dem Schussfeld ziehen und einfach nichts tun. Wenn mich jemand auf meine Sexualität angesprochen hat, bin ich einfach gegangen. Ich ignorierte die Sprüche, ich ignorierte die Blicke, ich blieb nur noch bei meinem engen Kreis und vermeidete jegliche Situationen, wo ich auffallen konnte. Ich lebte mein Leben vielleicht jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber trotzdem so, dass ich möglichst unbeschadet aus der Situation rauskomme. Das war ja auch nur noch ein Jahr, habe ich mir mal wieder gesagt, dann würde ich ja eh auf eine andere Schule gehen. Aber es war auch nicht mehr so, wie es mal war. Ich war immer nur noch der Schwule. Und irgendwie auch scheinbar der Einzige. Ich weiß bis heute nicht, ob es noch anders gab. Retrospektiv betrachtet wäre es natürlich besser gewesen, ich hätte Variante B genommen. Und ich würde das meinem 14-jährigen Ich auch raten, denn es ist immer besser, zu sich zu stehen, auch wenn man sich dadurch natürlich angreifbar macht. Aber ich war damals einfach noch nicht so weit und ich konnte auch damit leben. Ich bin ein Mensch, der Gott sei Dank mit einer ziemlich dicken Haut auf die Welt gekommen ist. Mich bringt so leicht nichts aus dem Gleichgewicht und das war auch mein Glück, denn wenn ich anders wie dieser Situation gelebt hätte, weiß ich nicht, wie es gelaufen wäre. Und ich bin auch froh darüber, dass ich es nicht weiß und ich will es auch gar nicht wissen. Ich weiß auch bis heute nicht, wer es einem gesagt hat. Ich habe Vermutungen, aber die haben sich nie erwiesen, deshalb mache ich mir da auch keinen Kopf drüber. Aber es hat lange gedauert, bis ich den Mut dazu fand, offen mit mir umzugehen, denn ich wollte in so eine Situation nicht mehr kommen. Ich habe mich eigentlich danach nie geoutet, nur wenn ich offen gefragt wurde, habe ich es bejaht. Ich habe auch nie mit meiner Familie darüber gesprochen, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geoutet hatte und weil ich nicht nochmal so einen Rückschlag erleben wollte, wie ich ihn jetzt erlebt habe. Ich wusste natürlich, dass meine Familie grandios ist und dass sie mich immer zu lieben wird, egal wie und warum, aber diese Situation hat mich doch unsicher gemacht. Sie hat mich lange daran gehindert, so zu sein, wie ich bin und wie ich sein will. Und es hat unglaublich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass nicht ich an dieser Situation schuld war. Ich habe mich lange gefragt, was hat mich dort reingebracht? Was hätte ich anders machen können? Und die Antwort ist, nichts. Irgendjemand hat beschlossen, dass es okay ist, mich ungefragt in diese Situation zu bringen, für die ich nicht bereit war. Irgendjemand hat beschlossen, dass ich von nun an in einem Umfeld leben muss, das ich mir nicht ausgesucht habe. Ich habe nichts Falsches getan. Ich war einfach nur ich. Irgendjemand hat mir gewaltvoll mein Leben auf den Kopf gestellt und mich in Situationen gebracht, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht rational angehen konnte. Irgendjemand hat für mich entschieden, dass die Zeit für ein Coming-out nun reif wäre. Und glaubt mir, das kann nur ein Mensch selbst für sich entscheiden. Ein Zwangsouting ist nichts weiteres als ein Akt psychischer Gewalt, mit dem man jemanden etwas aufzwingt, für das man noch nicht so weit ist. Alle Personen, die das Glück haben, dass sich jemand so sicher bei ihnen fühlt und sich ihnen anvertraut und dann doch denkt, hoch, ist ja nicht so schlimm, wenn ich es einer anderen Person erzähle, was soll der Geiz? Den kann ich nur raten, macht diesen Arschloch-Move nicht. Ihr wisst nicht, was ihr damit bewirken könnt. Mich hat dieser Move nicht gestärkt, er hat mich auch nicht weitergebracht. Er hat mich höchstens verlangsamt, mich unsicherer gemacht und lange dafür gesorgt, dass ich nicht selbst zu mir stehen konnte. Ich habe übrigens keinerlei Wut und auch keinerlei Hass auf die Person, die es gesagt hat. Wie gesagt, ich weiß auch nicht zu 100%, wer es war. Also jetzt nicht mehr. Früher natürlich schon, aber Hass und Wut bringt mich in dieser Situation auch nicht weiter. Aber falls die Person zuhört, möchte ich dir sagen, war ein Scheiß-Move. War richtig kacke. Und ich frage mich manchmal, ob du dir bewusst warst, was du damit ausgelöst hast. Denn eine Sache, und das ist wirklich eine Situation, die sich in meinen Kopf gebrannt hat, wo ich auch wirklich lange gebraucht habe, um zu sagen, Alter, das ist auf so vielen Ebenen falsch gelaufen. Das hat sich in dieser Zeit auch abgespielt. Irgendwann kurz nach dem Zwangsouting kam unser Sportlehrer und sagte, dass es ob jetzt Pflicht ist, sich nach dem Sport zu duschen. Und wer das nicht tat oder sein Handtuch vergisst, kriegt eine 6. Und ich dachte mir da schon, geil, super, das wird bestimmt grandios. Nicht nur, dass es mir natürlich dort schwer fallen würde, weiterhin in Deckung zu bleiben, gibt es ja nun auch so in der Pubertät ein kleines Ding, was zu den ziemlich unpassenden Momenten wachsen kann. Und in mir war nur so ein, was machst du denn jetzt? Wie kommst du denn da raus? Eine 6 in Sport kannst du dir auch nicht leisten, also musst du wohl wieder die dummen Sprüche über dich ergehen lassen und überall hingucken, nur nicht dorthin. Und ja, was soll ich sagen, eine Woche später war dann Duschen kein Thema mehr, es gab auch keine 6 und ich dachte mir nur so, ja puh, Glück gehabt. Hinterher habe ich dann aber auch rausbekommen, dass hier die Jungs aus meiner Klasse fast geschlossen zum Sportlehrer gegangen sind und ihm gesagt haben, dass sie nicht duschen würden mit mir Schwulen. Und mein Name ist sogar wörtlich gefallen. Und mein Lehrer, der hat einfach beschlossen, dass er auf sie hört. Er hat nicht mit mir darüber gesprochen, er hat mich zwar indirekt zwar aus der Schussrichtung geholt, aber er hat das nicht meinetwegen gemacht, sondern aufgrund des Drucks anderer Menschen. Und wie ich hinterher erfahren habe, hat er ihnen auch recht gegeben. Mit Schwulen zu duschen ist auch wirklich unzumutbar. Wenn hier LehrerInnen zuhören, bitte macht es besser. Gut, die Zeit war auch damals anders und ich mache meinem Sportlehrer auch keine Vorwürfe, aber wenn ihr so eine Situation mitbekommt, sprecht bitte mit den Menschen. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Lehrer den Jungs nicht zuspricht, sondern mit mir redet und mich gefragt hätte, ob ich Hilfe brauche. Ist leider nicht dazu gekommen und ich hoffe, dass viele, viele LehrerInnen da draußen noch anders auf so eine Situation reagieren. Alles im Allen nicht gerade eine geile Zeit, die mich jetzt aber auch nicht umgebracht hat. Sie hat mich aber, wie viele andere in einer vergleichbaren Situation sagen, auch nicht stärker gemacht. Richtig körperlich wurde ich damit 18 angegangen und ich weiß das tatsächlich noch ganz genau. Ich wurde gerade 18, habe gerade meinen Führerschein gemacht, habe an diesem Tag meinen Nachbarn zu seiner Tochter gefahren, weil seine Kühltruhe kaputt ging und wir die Lebensmittel zu ihr fahren mussten. Es war so also ein stinknormaler Tag, der aber ganz anders enden sollte. Ich war abends mit meinen lieben Freundinnen unterwegs. Wir waren bei mir zu Hause, haben so ein bisschen getrunken, ja, das Übliche halt. Irgendwann sind wir dann in die Stadt gegangen, um da noch so ein bisschen rumzuhängen und sind zu McDonald's. Weil wir natürlich Flaschen dabei hatten, mussten zwei draußen bleiben, die anderen Essen holen, also blieben eine Freundin und ich vor dem Laden und hüteten den Alkohol. Und die Stadt war auch echt voll. In der Rattenfängerhalle in Hameln war auch irgendwie ein Konzert zu Ende gegangen, ich weiß nicht mehr von wem, aber die Leute kamen raus und gingen an uns vorbei. Irgendwann setzte sich ein Mann neben mich, so ganz klein bisschen älter als ich, aber wirklich nicht viel. Ich dachte aber in dem Moment auch schon, boah, der ist entweder besoffen oder sogar auf irgendwas drauf. Ganz koscher ist der aber auf jeden Fall nicht. Ich dachte mir aber nichts dabei und hielt mich einfach mit meiner Freundin weiter. Ich kannte den noch gar nicht, ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen. Irgendwann fragte er dann so, ey, ich hab gehört, du bist schwul. Ich habe das erst gar nicht richtig ernst genommen, sondern mich einfach nur so halb in der aus der Unterhaltung mit meiner Freundin umgedreht und so was oder so gesagt. Und dann war es ein paar Sekunden später. Ich habe nichts mehr richtig gesehen, mein ganzes Gesicht hat sich nur taub angefühlt und ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich hörte nur dumpf, wie meine Freundin etwas schrie, der Typ etwas zurückschrie und wurde von den anderen Stimmen gefragt, ob es mir gut geht. Ich wusste nichts in diesem Moment, ich habe nichts gesagt und wurde dann irgendwann hochgezogen und in den McDonald's geführt. Ich habe aus dem Augenwinkel erschrockene Menschen gesehen und immer wieder die Frage, ob ich okay bin, gehört und ich wusste gar nicht so wirklich, warum mich das alle fragen. Ich war jetzt auch nicht wirklich betrunken, vielleicht ein bisschen angeheitert, aber nicht so, dass ich mich plötzlich an nichts mehr erinnern konnte. Und als ich dann im McDonald's-Klo war und in den Spiegel saß, dachte ich so, oh, deshalb fragen dich alle. Mein ganzes Gesicht war voller Blut. Es kam aus Öffnungen, wo ich gar nicht wusste, dass Blut kommen konnte. Und in dem Moment, wo ich mich sah und langsam verstand, was gerade passiert ist, strömte auch ein bisher noch nie gespürter Schmerz in mich ein. Es kam alles mit so einer Wucht dass ich erstmal kotzen musste. Ich glaube, die Person, die hinterher wischen musste, hatte dann auch keine gute Zeit. Ich habe mir versucht, alles so gut wie möglich abzuwaschen, versuchte mich wieder ein bisschen zu sammeln und ging wieder in den komplett vollen McDonald's. Eine Mitarbeiterin brachte mich und meine Freundin dann zu einem Tisch in der letzten Ecke, damit wir etwas Ruhe hatten, und ich wurde jetzt erst so aufgeklärt, was überhaupt passiert ist. Der Typ hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Einfach so auf die Frage, ob ich schwul bin. Hat zugeschlagen und ist danach seelenruhig weitergegangen. Er hat noch meine Freundin angeschrieben, kam aber nicht mehr zurück. Einfach so, es war ein Schlag mit der Faust, der mich komplett ausgenockt hat, wie meine Freundin mir später auch erzählt hat. Ich war wohl für kurze Zeit überhaupt nicht ansprechbar und komplett weggetreten. Ich habe auch meinen Freundinnen angesehen, dass sie mit der Situation nicht umgehen konnten und genauso konfus wie ich waren. Aber sie waren da und sie waren grandios. Sie überlegten, was man tun konnte, während ich schwieg und versuchte, die Situation, in der ich mich gerade befand, zu begreifen. Ich konnte es aber nicht so wirklich. Irgendwann ganz schnell kam dann plötzlich der Bruder von einer meiner Freundinnen. Sie hat ihn angerufen und gesagt, dass wir alle bedroht worden wären. Und er ist dann zusammen mit meiner Freundin, die dabei war, den Weg des Täters gefolgt, in der Hoffnung, dass sie ihn doch nochmal erwischen würden. Und das taten sie dann sogar auch. Sie kam mit ihm zurück in den McDonald's. Ja, und dann sah ich ihn, einen heulenden, verängstigten Jungen. Der Bruder meiner Freundin ist auch ein sehr imposanter Mann und glaubt mir, wenn der wütend ist, haben eine ganze Menge Menschen Angst vor ihm. Ja, und der Bruder muss den Täter dann so sehr erschreckt haben, dass er selbst zusammengebrochen ist und immer nur wieder Entschuldigung, Entschuldigung gestammelt hat und dann auch noch gefragt hat, ob wir das nicht mit so ein bisschen Kiffen wieder aus der Welt schaffen können. Ja, bei dem Spruch ist der Bruder meiner Freundin dann gleich mal richtig durchgedreht und hat den Täter gezwungen, seine Adresse aufzuschreiben, damit wir später schauen können, was wir damit machen. Und das tat er auch und es war sogar seine echte, wie sich später herausstellte. Danach hat er ihn dann weggeschickt und mich nach Hause gefahren. Und der sagte mir, rede mit deinen Eltern und dann schaut, was ihr macht. Zu Hause war dann mein Vater auch noch wach, meine Mutter war das Wochenende weg und meine Schwester war schon ausgezogen zu dem Zeitpunkt. Ich überlegte so ein wenig, was ich tun sollte. Ich war immer noch durch den Wind, ich war auch noch leicht alkoholisiert und ich wusste nicht, was mein Vater sagen würde. Zumal ich bei meinen Eltern auch noch nicht geoutet war. Ich hätte auch einfach ins Bett gehen können und den nächsten Morgen abwarten. Aber ich ging zu ihm. Er sah mich, fragte, was los ist, ich erzählte es ihm wahrheitsgemäß und er nahm seine Jacke, nahm mich und fuhr zur Polizei. Mein Papa war Justizvollzugsbeamter, müsst ihr wissen. Unterwegs gabelten wir noch meine Freundinnen auf, damit die direkt dabei war, auch wirklich was dazu sagen konnte und wir fuhren zur Polizei. Und dort habe ich nochmal alles genauso erzählt, wie es war. Und die Polizei war super. Sie nahm mich und meine Freundin ernst, sie kam nur einmal ganz kurz auf unseren Alkoholspiegel zu sprechen, nahm auch den Grund der Schläge ohne Wimpernzucken auf und da ich einen Namen und Adresse hatte, erhoben sie auch schnell Anklage gegen den Täter. Danach musste ich dann noch ins Krankenhaus und ich hatte tatsächlich Glück im Unglück. Ich hatte den Verdacht auf einen Haarriss im Kiefer, der hat sich aber nach mehreren Nachuntersuchungen als nicht schlimm herausgestellt und mit einer angeknacksten Nase, die aber nicht gebrochen war, ein paar Wunden und einem ziemlich blauen Auge kam ich noch recht glimpflich davon. Ich habe aber trotzdem irgendwann mal ein Foto von mir direkt nach dem Übergriff gesehen und habe mich doch schon sehr erschrocken, wie zugequollen ich aussah. Der Täter wurde auch wegen Körperverletzung schuldig gesprochen und musste mir für mein Alter ein sehr stattliches Schmerzensgeld zahlen. Körperlich hatte ich Glück. Seelisch war die erste Zeit danach nicht so geil. Es war nicht mal unbedingt, dass ich Angst hatte, auch wenn ich mich danach die erste Zeit nicht gern alleine aufgehalten habe und lieber in Gruppen unterwegs war. Es war eher, dass ich Gewalt erleben musste für etwas, was ich nicht ändern kann. Für etwas, das ein Teil von mir ist und ein Teil von mir, für den ich keine Schläge verdient habe. Es war genau dieser Moment, wo ich für mich selber merkte, dass ich aufgrund meiner Sexualität körperlich gefährdet bin. Das hat mich wirklich sehr stark getroffen und ich hatte auch eine lange Zeit damit zu knabbern. Ich habe mich dann mehr mit dem Thema Privilegien auseinandergesetzt und erstmal gelernt, dass ich ein Privileg weniger habe, das wegen meiner Sexualität nicht angelangt zu werden. Ich hätte es auch gerne auf die nicht so harte Tour gelernt, aber es ist halt nur gekommen, wie es gekommen ist. Und auch für den Täter empfinde ich keinen Hass mehr. Ich möchte ihm jetzt auch nicht unbedingt Homophobie unterstellen, beziehungsweise habe es lange nicht. Er war definitiv auf irgendwas drauf, sei es Alkohol oder was Härteres und ich war halt sein Ventil zu diesem Moment. Wenn es nicht meine Sexualität gewesen wäre, hätte es auch was anderes sein können. Aber es war nun mal meine Homosexualität und sorry, es hat lange gedauert, bis ich mir eingestehen musste, das war ein homophober Gewaltakt, egal ob der Täter es so sieht oder nicht. Es war ein direkter Gewaltakt aufgrund meiner Sexualität, den ich vielleicht nicht erlebt hätte, wenn ich nicht schwul wäre. Das weiß ich nicht und das werde ich auch nicht rausfinden. Und ein ganz, ganz kleiner naiver Teil von mir wünscht sich auch, dass der Täter danach etwas gelernt hat. Das weiß ich aber auch nicht. Ich habe ihn danach bewusst nie wieder gesehen. Das hat mich geprägt und das hat mir gezeigt, dass ich andere Gefahren habe als andere Menschen. Und ich habe danach auch gelernt, dass andere Menschen aufgrund anderer fehlender Privilegien Gewalt erfahren müssen. Danach wurde ich dann noch einmal zusammengeschlagen, da war ich aber nur zur falschen Zeit am falschen Ort, aber diese zwei Situationen in meinem Leben, wo ich homophobe Gewalt erfahren musste, die waren Kacke. Und sie waren grausam. Und das darf nicht sein. Kein Mensch sollte wegen der Sexualität oder Identität, auch nicht wegen der Hautfarbe, der Religionszugehörigkeit, seinem Geschlecht oder irgendetwas anderem Gewalt erfahren müssen. Gewalt ist scheiße. Und das Problem ist, es endet meistens nicht beim Gewaltakt, sondern kann er noch Jahre, wenn nicht sogar sein ganzes Leben begleiten. Wenn es immer wieder heißt, geht auf Prides, zeigt Sichtbarkeit und kämpft für Akzeptanz, dann wird das nicht aus Spaß gesagt. Denn es passiert immer noch viel zu Ungunsten queerer Menschen. Diskriminierung, Gewalt, Tod. Immer noch haben queere Menschen ein erhöhtes Risiko auf dieser Welt. Heute Am 12.06. jährt sich ein Ereignis, was deutlich aufzeigt, wie viel noch getan werden muss. Als man am Morgen des 12. Juni 2016 aufwachte, war es bereits groß in den Nachrichten und wir in Deutschland konnten die Tragödie, die sich im Pulse Nightclub, einem queeren Club im amerikanischen Orlando, Florida, gerade abspielte, mitverfolgen. Während einer Latin-Party war ein bewaffneter Attentäter in den Club eingedrungen und ermordete in einem dreistündigen Amoklauf 49 Menschen und verletzte 58 weitere, bis er von einem Polizisten gestellt und erschossen wurde. Bis heute ist es in Amerika der Terroranschlag mit den zweitmeisten Todesfällen seit dem 9. September. Seit jeher ist der Terroranschlag der schwerste gegen queere Menschen. 49 Tote. Und immer wieder dieselbe Frage: Warum? Diese Frage mochte lange keiner beantworten. War es ein Terroranschlag? War es ein gezielter Schlag gegen queere Menschen? War es eine ungeplante Tat eines psychisch erkrankten Mannes? Lange wurde um das Motiv des Attentäters Omar Mateen spekuliert. War er nur homophob? Konnte er sich seine eigene Homosexualität nicht eingestehen und ist deshalb durchgedreht? Waren die Opfer nur zufällig? Bis heute können keine genauen Antworten darüber gegeben werden. Das Pulse war ein erfolgreicher Club, bekannt auch durch seine vielen Auftritte berühmter Drag Queens. So war an der Nacht, dass das Attentat passierte, die Teilnehmerin der vierten Staffel von RuPaul's Drag Race, Kenya Michaels, auf der Bühne vertreten. Michaels überlebte die Nacht, 49 andere Menschen nicht. Darunter auch ein Freund der Drag Race-Teilnehmerin Cynthia Lee Fontaine, die eigentlich die Nacht ebenfalls im Pulse auftreten sollte.
And unfortunately, one of my friends died on that incident, Martin. And he was like 2 or 3 hours before, like, Cynthia, you're not here. You're supposed to have a show. That's why I came here tonight. And I'm like, baby, no. I just reschedule. Do you want to go home? And he was like, no, you know what? I'm going to stay. I'm going to have a cute time. I miss you so much. And he was one of my first dancers like 10 years ago when I started doing drag. So it was a very traumatic situation for everybody. We never expect that a tragedy like this happen in our community or happen in our clubs because we thought that we finally built a safe place for our community.
Viele verloren ihre Freunde, Menschen ihre Partner, Eltern ihre Kinder. Durch Handynachrichten mussten manche Familien den Todeskampf ihrer Kinder mitbekommen.
Trapped in the bathroom, downtown. Please call police, I'm gonna die. Call them mama now.
Bis heute noch sind die Auswirkungen des Amoklaufs bei vielen der Opfer, die die Nacht überlebten, zu sehen. Angstzustände, körperliche Beeinträchtigungen oder Depressionen. Viele werden ihr Leben lang mit den Erinnerungen zu kämpfen haben. Doch sie kämpfen. Und auch die weltbekannte Drag Queen RuPaul zeigte sich kämpferisch.
We are once again reminded that the fight for civil rights is never ending. But we won't let the darkest recesses of human nature extinguish the light and hope and love we feel in our soul. As gay people, we get to choose our families. And my chosen family includes millions of brave men and women across this country and around the world. Don't f*** with my family.
Der Amoklauf heizte die Debatte um härtere Waffengesetze in den USA erneut an. Der damalige Präsident Barack Obama, immer schon ein Kritiker der Waffengesetze, fand deutliche Worte.
Today marks the most deadly shooting in American history. The shooter was apparently armed with a handgun and a powerful assault rifle. This massacre is therefore a further reminder of how easy it is for someone to get their hands on a weapon that lets them shoot people in a school or in a house of worship or a movie theater or in a nightclub. And we have to decide if that's the kind of country we want to be.
Was hat diese Nacht mit mir gemacht, der weit weg in seinem sicheren Bett lag? Ich war traurig. Ich war erschrocken, aber ich war vor allem wütend. Ich war wütend, dass das Kind so lange nicht beim Namen genannt wurde. Ich war wütend, wie viel in den Medien, vor allem in den sozialen Medien, die Opfer wegwischten. Wie wenig darauf eingegangen wurde, dass hier gezielt queere Menschen die Opfer waren. Wie immer noch über queere Menschen geredet wurde. Wie schnell die Opfer verhöhnt wurden. Ich war sauer, wie eine bestimmte Seite von Menschen nur die Nationalität des Täters hervorhob, aber nicht die der Opfer, die mehrheitlich hispanisch waren. Ich war müde. Aber ich war auch davon überzeugt, dass wir weitermachen müssen. Dass wir niemals aufhören müssen, für unsere Rechte zu kämpfen. Dass wir irgendwann nicht mehr nur die queeren Menschen, sondern einfach nur die Menschen sind. Dafür sollten wir kämpfen. Und wir sollten diese 49 Namen niemals vergessen. Stanley Almodovar III, gestorben mit 23 Jahren. Amanda Alvear, gestorben mit 25 Jahren. Oscar Aracena Montero, gestorben mit 26 Jahren. Rodolfo Ayala Ayala, gestorben mit 33 Jahren. Alejandro Barrias Martinez, gestorben mit 21 Jahren. Antonio D. Brown, gestorben mit 30 Jahren. Daryl Alberta II, gestorben mit 29 Jahren. Jonathan Camuy Vega, gestorben mit 24 Jahren. Angel Candelario Padro, gestorben mit 28 Jahren. Simon Carrillo Fernandez, gestorben mit 31 Jahren. Juan Chavez Martinez, gestorben mit 25 Jahren. Louis Conde, gestorben mit 39 Jahren. Corey Connell, gestorben mit 21 Jahren. Tevin Crosby, gestorben mit 25 Jahren. Frankie de Jesus Velasquez, gestorben mit 50 Jahren. Deonca Drayton, gestorben mit 32 Jahren. Mercedes Flores, gestorben mit 26 Jahren. Peter Gonzalez Cruz, gestorben mit 22 Jahren. Juan Guerrero, gestorben mit 22 Jahren. Paul Henry, gestorben mit 41 Jahren. Frank Hernandez, gestorben mit 27 Jahren. Michael Honorato, gestorben mit 30 Jahren. Javier Jorge Reyes, gestorben mit 40 Jahren. Jason Josephat, gestorben mit 19 Jahren. Eddie Justice, gestorben mit 30 Jahren. Anthony Lorian Lodisla, gestorben mit 25 Jahren. Christopher Lanen, gestorben mit 32 Jahren. Brenda Marquez McCool, gestorben mit 49 Jahren. Jean Mendez Perez, gestorben mit 35 Jahren. Akira Monet Murray, gestorben mit 18 Jahren. Kimberly Morris, gestorben mit 37 Jahren. Jean Yves Rodriguez, gestorben mit 27 Jahren. Luis Ocasio Capo, gestorben mit 20 Jahren. Geraldo Ortiz Jiménez, gestorben mit 25 Jahren. Eric Ivan Ortiz Rivera, gestorben mit 36 Jahren. Joel Rayen Paniagua, gestorben mit 32 Jahren. Enrique Rios Jr., gestorben mit 25 Jahren. Juan Rivera Velasquez, gestorben mit 37 Jahren. Gilmarie Rodriguez Sullivan, gestorben mit 24 Jahren. Christopher Sanfiles, gestorben mit 24 Jahren. Xavier Emanuel Serrano Rosado, gestorben mit 35 Jahren. Gilberto Ramon Silva Menéndez, gestorben mit 25 Jahren. Edward Solomayor Jr., gestorben mit 34 Jahren. Shaney Tomlinson, gestorben mit 33 Jahren. Leroy Valentin Fernandez, gestorben mit 25 Jahren. Louis Vielma, gestorben mit 22 Namen. Louis Daniel Wilson Leon, gestorben mit 37 Jahren. Gerald Wright, gestorben mit 31 Jahren.
Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de